Hallo ihr Lieben, Buongiorno zu Zuckerfrei beginnt im Kopf. Ich freue mich riesig, dass du und dass ihr reinhört hier in unseren Zuckerfrei-Podcast. Ich bin Leandra, ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin und ich bin Sprecherin. Und vor allen Dingen gibt es diesen Podcast nur, weil ich mich immer gefragt habe, wie schaffen die das? Leben die so gesund? Sind die so gesund? Wie werden diese Leute so, dass sie keine Lust mehr haben, sich eine Milka, sich ein Tiramisu, sich ein Schokodonut reinzuhauen? Und wirklich, ich war gefühlt verheiratet mit wirklich diesem fetten XL-Nutella-Glas, was immer bei uns auf dem Kühlschrank stand. Und ich habe mich immer gefragt, wie schaffen das denn die Leute, die aufhören mit dem Industriezucker? Und ich bin dahinter gekommen, es gibt wirklich so viele, ja, fast schon Gesetzesmäßigkeiten beim Zuckerfreiwerden. Dinge, die wir oft übersehen und dann immer denken, ja, ich schaffe das nicht. Bei mir klappt das nicht. Ich bin nicht so eine, die gefühlt 3 Lauchblätter isst und 5 Blaubeeren. Und vielleicht bist du, wie gesagt, ganz neu bei diesem Thema zuckerfrei werden, industriezuckerfrei werden. Vielleicht bist du schon länger dabei, backst schon, machst schon zuckerfreie Snickers, Giotto, Mars und alles selbst. In jedem Fall ist in diesem Podcast wirklich ein Riesenraum und Konglomerat rund um das Thema industriezuckerfrei werden im Geist, im Kopf, im Herzen und wirklich auf allen Ebenen. Heute in dieser Folge freue ich mich wirklich riesig, denn es geht um einen Faktor, der, wie ich finde, so unterschätzt ist und der, finde ich, auch so ein bisschen positiv oft gesehen wird, auch von mir. Es geht um das Thema Stress. Ich habe einen Podcast-Gast, der ein absoluter Stressexperte ist, Jakob Drachenberg, Psychologe, der wirklich unfassbar tolle Bücher generell geschrieben hat, jetzt sein neuestes Buch zum Thema Stress rausgebracht hat. Da geht es größtenteils um den emotionalen Stress und deckeln wir damit ganz oft unseren eigenen Stress. Und vielleicht kennst du den Begriff Distress, Eustress, also die zwei verschiedenen Arten von Stress, den guten und den schlechten Stress. Den Test zu erkennen, wann du es bist, weil ganz oft wissen wir gar nicht, dass wir gestresst sind, dass wir davor schon ganz viele Signale hören und verstehen, was gesunde Stressbewältigung überhaupt ist. Weil dass wir Stress haben, und das habe ich von Jakob jetzt gelernt, ist nicht das Problem, aber es geht immer um die Art, wie wir lernen, den Stress zu bewältigen. Und ist das quasi der heilige Gral ist und in der Konsequenz dann auch dazu führt, dass wir vielleicht nicht die Milka-Loufflé dann im Einkaufswagen haben. Also ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Freude mit dieser tollen, wirklich so spannenden Folge mit Jakob Drachenberg. Hallo lieber Jakob, ich freue mich riesig, dass du im Podcast bist. Du bist Deutschlands, sagt man, größter Stressexperte und ich fand es schön, wir haben ja, glaube ich, 3-mal unseren Termin verschoben und ich war am Anfang ultra gestresst und dachte, oh Mist, jetzt sage ich mir ab und dann hast du mir abgesagt und das letzte Mal war es so heiß, aber was ich so schön fand, du hast immer geschrieben, easy, gar kein Thema und ich muss sagen, deine Reaktion, also alleine wie du reagiert hast, hat mich extrem entstresst. Da habe ich gedacht, wie angenehm. Also direkt geantwortet, Luft rausgenommen. Also nimm uns mal mit. Du bist Stressexperte. Was ist denn Stress und woran merke ich, dass ich Stress habe? Und was gibt es für Mechanismen dagegen, wie Fressattacken? Könnte ja eine Strategie dagegen sein. Aber nimm uns erstmal allgemein mit. Was ist Stress und woran merke ich das, dass ich das habe?
Geil, 3 Fragen, über die ich manchmal ein Tagesseminar mache, nämlich was ist Stress, woran erkenne ich ihn, ja, was kann ich dagegen
40
machen?
40 Minuten, ab jetzt. Das
sind die 3 wichtigsten Fragen der Welt der Stressbewältigung. Ich fange mal so an, in der heutigen Zeit haben wir viele Faktoren, die neu dazukommen, die uns stressen und wir wissen noch nicht so richtig, wie wir damit umgehen dürfen, können, müssen quasi, ne? Ich glaube, das ist so für uns alle relativ relevant, zu verstehen, okay, vor 100 Jahren gab es anderen Stress, aber vor 500 Jahren gab es den Stress, du wusstest nicht, wo kriegst du dein Essen her? Ne? Und was ist eigentlich, wenn dein Blinddarm kaputt ist? Ja, okay, dann stirbst du halt so, da gab es keine Blinddarm-OPs. Das heißt, wir haben viel Stress von damals, haben wir einfach nicht mehr, aber neuer Stress ist dazugekommen. Ich glaube, das ist so der wichtigste Pfeiler, den ich reinflocken wollen würde, dass wir Stress haben, da können wir unsere Großeltern nicht mehr fragen, wie bist du mit Karrieren umgegangen? Wie bist du mit Social Media umgegangen? Wie bist du mit Reizüberflutung umgegangen? Und auch nicht mehr, wie bist du eigentlich mit einer unsicheren Welt im Sinne von geopolitischen Krisen umgegangen? Na, also je nachdem, wann jetzt deine Großeltern geboren worden sind, da können wir das über den Zweiten Weltkrieg erklären. Aber es gibt viele Themen, die sind neu. Und der Anstrich ist wirklich, wir dürfen das mal alle gemeinsam rausfinden, weil wir manchmal so ein bisschen im Ego sind und dann aus früheren Erfahrungen und so ein bisschen was zusammenbauen und dann glauben, okay, so funktioniert's. aber der ehrlichste, manchmal schmerzhafte Zeitpunkt ist, zu verstehen, ich bin überfordert, ich bin erschöpft, ich kann nicht schlafen, ich trinke zu viel Alkohol, ich rauche zu viel, ich rauche überhaupt wieder. Von Drogen müssen wir gar nicht reden. Viele Konflikte, viele Sachen, die einfach darauf zurückzuführen sind, dass ich chronischen Stress habe. So, und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt in der Welt, nämlich, wenn du wüsstest, wie gesunde Stressbewältigung für dich in deinem Alltag, in deiner jetzigen Lebensphase funktioniert, dann wärst du entspannt. Dann hättest du quasi kurzfristigen Stress, haben wir alle mal, aber dann würde es dir deutlich besser gehen. Das heißt, du weißt es nicht oder es ist kein wirkliches Ziel von dir. Das kann ja auch sein, ne? Wir erzählen ja immer, was wir da irgendwie noch haben wollen und wie wichtig uns Gelassenheit und Gesundheit, Familie ist. Und dann merken wir, okay, ich erzähle zwar viel, wie wichtig mir Sport ist, aber so wichtig ist es mir auch nicht, weil andere Themen sind wichtiger. Und die beiden ehrlichen Momente gibt es einfach. Weil dann können wir entweder ans Lernen reinkommen, dass wir sagen, jetzt lerne ich mal, wie es für mich funktioniert. Und das ist eigentlich die einzige Aufgabe, die ich habe. Weil ich kann gar nicht jedem individuell erklären, was für dich funktioniert. Dafür sind wir alle zu unterschiedlich. So, ne? Es ist wie ein Fahrrad. Ich kann dir erklären, wie Fahrrad funktioniert, aber du musst dieses Fahrrad fahren im Allgemeinen. Aber du musst dir den Sattel einstellen. Du musst mal gucken, willst du ein E-Bike oder nicht? Wo willst du langfahren? Wo ist die Klingel? Hast vorne eine Bremse oder hinten? Hast du 7 Gänge oder 12 oder gar keinen? So, das ist einfach nach deinem individuellen Verständnis. Und das heißt, ich gebe eigentlich nur einen Anschub und dann kriegt man es raus quasi, weil es kann sein, dass ich Prinzipien weitergebe, die gelten für uns beide, aber die andere Person pflegt ihre Eltern, hat noch chronische Rückenschmerzen, die nicht weggehen, weiß ich nicht, und noch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit und kann nicht schlafen. Das ist eine andere Art von Stressbewältigung, die Person dann braucht. Oder weiß ich nicht, die andere Person ist arbeitslos oder hat gar keine finanziellen Themen und Beruf ist sowieso quasi nur Hobby, ganz andere Art und Weise. Das heißt, ich übergebe so ein bisschen die Verantwortung immer und mache aber ganz viel Lust auf das Thema, weil es ist unglaublich spannend. Das ist für mich das spannendste Thema, was man eigentlich sich angucken kann, weil da ist alles drin. Ein bisschen Stressphilosophie, warum überhaupt alles? Ein bisschen Biologie, ganz viel Psychologie und dann auch viel Selbstverantwortung. Was will ich in diesem Leben erleben? Und wie kann ich mein Nervensystem nutzen, um meine Ziele zu erreichen und identifizieren, wenn ich mir quasi selber im Weg stehe? Und die letzte Frage war ja, eigentlich, wie gehe ich damit um? Und da kann ich eigentlich nur einen Satz erzählen, nämlich das Beste ist immer, Strategien zu finden, die dir die nächsten 30 Minuten helfen und die du nicht am nächsten Tag bereust.
Okay.
Weil es gibt viele Sachen, die helfen dir die nächsten 30 Minuten, weil es einfach quasi viel bei Alkohol, ne? Knallst du Alkohol rein, bist sofort entspannt, aber das bereust du am nächsten Tag. Emotionales Essen, meistens am nächsten Tag. Zu viel Zucker und Fett bereust du. Stressbewältigung kann auch sein, 30 Minuten Reels gucken. So, ne? Bereuen wir wahrscheinlich auch meistens. Und das ist so, finde ich, die wichtigste Filterfrage, weil da bleiben nur noch gesunde Sachen übrig.
Ja, total. Also was bereut man morgen nicht, weil es nur kurzfristig und nicht langfristig gedacht ist. Aber ich würde gerne noch einmal zurückgehen. Also sagen wir, jemand hört jetzt den Podcast. Woran erkenne ich denn, dass ich Stress habe? Weil ich finde, Stress kann ja auch in unserer Gesellschaft auch total positiv konnotiert sein. Du, ich bin super gestresst, ich habe da den Termin da. Also es ist ja auch fast schon so, jemand, der immer Zeit hat, denkt man, der hat keine Ziele. So ist es ja so manchmal auch, weißt du? Also wie erkenne ich denn, dass ich Stress habe? Dis- und Eu-Stress, falls du das einmal teilen willst, was das ist, dass man das so ein bisschen auseinanderdezidiert, weil vielleicht sagt jemand, boah, ich bin mega gestresst, aber ich liebe das und so wie ich dich wahrnehme, du arbeitest ja auch total gerne. Und hast, glaube ich, auch dadurch viel Stress. Also wie können wir das erstmal ganz von Anfang an nehmen, das Thema?
Also unser Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit. Wenn du jetzt quasi das Gefühl hast, heute steht was Wichtiges an, dann hast du per Definition Stress. Weil dann wird dein Nervensystem sagen, okay, wir schicken da Adrenalin hin, wir schicken da Cortisol hin, breitest dich ein bisschen vor und du merkst, da kommt Spannung auf dein System. Es ist so wie eine Saite, die fürs Konzert eingespannt wird, sodass sie den bestmöglichen Sound rausbekommt. So, ne? Wenn das dir alles scheißegal wäre, dann würde auch nicht viel passieren. So, dann ist es dir halt scheißegal, was da passiert. So, Nummer eins. Das heißt, immer wenn du was Wichtiges quasi hast, dann bist du gestresst. Das ist jetzt weder gut noch schlecht. Ne? Wir werden nicht rausfinden, ist es gut oder schlecht. Erst im Nachhinein können wir das sagen. Ne? Du bei einer Moderation, wenn du sagst, oh, ich hatte Hardcore-Stress, aber die Moderation war mega. Ja, dann hat der Hardcore-Stress dich wahrscheinlich in eine Position gebracht, wo du abgeliefert hast auf der Bühne. Jetzt könnte man sich fragen, ob man davor ein bisschen mehr Entspannung findet, aber wer zu viel Stress hat, ist nicht zu wenig Stress die Lösung. Das ist relativ wichtig, weil dann kannst du dich nicht mehr konzentrieren, du bist nicht mehr in diesem Modus einfach, wo du mit positiver Grundanspannung und auch Wichtigkeit reingehst und das ist jetzt mal kurzfristig gedacht, chronischen Stress, wenn wir jetzt wirklich sagen, sagt jemand, ich habe Dauerstress, ich habe chronischen Stress, ist ja das Ungesündeste, was wir machen können. Weil wir ja nicht für Anspannung gebaut sind, sondern für Anspannung und Entspannung. Wir sind quasi, es gibt kein links und rechts, es gibt kein oben oder unten. Einatmen funktioniert nicht ohne Ausatmen. Und Stress kann unglaublich Spaß machen. Stress kann sogar süchtig machen. Weil da ist ja Power drin, da ist ja Resonanz drin, das ist Lebendigkeit. Du weißt nicht, wie die Moderation läuft. Gerade das stresst dich ja, aber das ist ja auch das Bunte, das ist ja das Schöne im Leben. Zumindest, glaube ich, für uns beide. Sonst ansonsten würden wir ja nicht freiwillig mit Kunden arbeiten, wo es auch um viel geht. Und wenn wir es schaffen, diese Stressspitzen mit Entspannung und Erholung runterzufahren, dann sind wir bereit für die nächsten Stressspitzen. Und das meine ich jetzt tagesaktuell, in der Woche, im Monat und im Jahr und auch über das ganze Leben. So. Und dann haben wir es geschafft, weil dann haben wir das Beste aus beiden Welten. Wir haben den Stress für unsere Ziele genutzt und wir haben ein Yin- und Yang-Prinzip, einen Rhythmus gefunden, wo wir alles ausdehnen quasi, nämlich die Funktion hochzuschalten, aber auch die Funktion wieder runterzuschalten. Das heißt, Gas geben, bremsen. Und dieses Dauerstress-Thema erkenne ich daran, dass ich einfach Themen habe, Muster habe, wo mein System mir sagt, Dauerstress, du musst was ändern. Und das ist ja jetzt keine WhatsApp, die dir geschrieben wird, sondern das sind vielleicht Kopfschmerzen, das sind Schlafstörungen, diese Süchte, die sich langsam so einschleichen, ne? Weil wir wollen ja kompensieren. Unser Nervensystem strebt immer nach Balance. Und wenn es es auf natürliche Art und Weise nicht mehr hinbekommt, dann sagt so, ja, oh, jetzt eine rauchen, oh, jetzt nochmal ein Alkohol, jetzt nochmal ein kleines Weinchen, jetzt nochmal 3 Stunden Real, ne? Dann nimmt es quasi alles rein, um in die Entspannung zu finden. Und diese Grundeinstellung ist voll gut. Aber unser Nervensystem weiß nicht, dass Alkohol schädlich ist. Unser Nervensystem merkt einfach nur, ich fahre runter. Unser Nervensystem merkt nicht, dass Nikotin nicht gesund ist. Es merkt einfach nur, es entspannt sich. So, unser Nervensystem merkt sich auch nicht, dass Fastfood mega ungesund ist. Es merkt einfach nur, es schmeckt halt übertrieben krass, industriell, aber es ist sozusagen, da passiert richtig was. Und ja, man kann es am BMI messen, es sei denn, man hat jetzt wirklich Adipositas und es ist eine Krankheit. Man kann es quasi an der Herzfrequenzvariabilität messen. Das Herz, das wird sozusagen, wenn es immer durchpumpt, ist es nicht mehr gesund, kann man messen. Bei vielen sieht man es an der Haut, bei vielen sieht man es an der Beziehung, dass man da langsam die Verbindung verliert. Und woran es man messen kann, ist Resignation, Hoffnungslosigkeit, eher pessimistisch durch die Welt gehen, kein Sport mehr, keine Freunde mehr treffen. Also alles das, was so, wo der chronische Stress uns einredet, das ist unwichtig, weil wir haben ein anderes wichtiges Thema, das frisst alles auf. Und das heißt, der ehrliche Blick ist, wenn du die letzten 30 Tage dir anguckst von deinem Leben und du kannst die nicht bis an dein Lebensende wiederholen, würde ich was ändern. Weil 30 Tage ist so wie so ein kleines Leben. Und 30 Tage haben genug Raum für, na, auch mal 3 Tage schlecht drauf und hier ein bisschen unentspannt und da mal ein Streit, easy. Aber über 30 Tage sollte eine in der Summe rauskommen, das ist ein kleines Leben, das könnte ich komplett wiederholen. Einmal jeden Freund getroffen oder gesprochen im besten Fall. Einmal wenigstens mit der Familie Kontakt gehabt. Sport kannst du überprüfen, Erfolg, Geld, da ist eigentlich alles drin. Und das ist für mich so eine sehr schöne Überprüfung.
Ja, voll. Super Überprüfung. Was wäre denn, du sagst jetzt, die Süchte fangen an, Nikotin, Fastfood, Zucker, Rauchen und Co., die schleichen sich ein, Schlafprobleme etc. pp. Was ist denn, gibt es Menschen, die extrem Stress haben, viel auf die Kette bringen und nichts davon haben? Gibt es die langfristig?
Chronischen Stress?
Ja, genau, die chronischen Stress haben, aber nicht diese Nebenwirkung, die du jetzt gerade beschrieben hast. Mhm. Und wo dann der ganze Koloss irgendwann kommt oder wo auch vielleicht gar kein Koloss kommt.
Mhm. Ja, das ist pure Stressphilosophie, weil ich glaube ja, dass diese Frage ultra individuell ist, welches Risiko gerade gehen wir ein. Ne? Ich arbeite ja viel 1:1 mit, ja, es sind eigentlich fast nur Männer in diesen Positionen, Geschäftsführung, Vorstand etc. pp. Ja, doch eine Unternehmen ist dabei, aber ansonsten sind es nur Männer. Sozusagen, keine Ahnung, ist nicht ausgewählt, sondern passiert halt einfach so. Scheint durch mein Marketing. Und wenn ich die teilweise frage, was ihnen wichtig ist im Leben, was Werte und Bedürfnisse sind, dann ist das nicht deckungsgleich zu meinen und wahrscheinlich auch nicht zu deinen, aber es ist für die stimmig, es funktioniert für die. Und wenn wir das von außen betrachten, dann fängt da gesunde Stressbewältigung an. Das ist mein Ziel, das ist mir wichtig und ich lasse mir nicht, nur weil ich 100 Leute fragen, den allen X wichtig ist, aber mir ist X unwichtig, dann ist es okay. Ich muss bloß die Verantwortung dafür übernehmen, dass das auch gewisse Risiken birgt. Es könnte jemand sagen, weiß ich nicht, Sport ist mir komplett unwichtig, ist mir scheißegal. Dann gehst du aber ein Risiko ein. Es könnte auch jemand sagen, Geld ist mir scheißegal. Du gehst auch ein Risiko ein. Das heißt, immer so ein bisschen Wert und Preis. Das bezahle ich, das bekomme ich dafür. Das ist schon mal die erste Verteilung. Und manchmal guckt man ja auf Leute und sagt, eine 80-Stunden-Woche, da bezahlst du einen Preis. Anscheinend ist der Wert aber höher als der Preis, den du bezahlst. A.k.a. Status, Gehalt etc. pp. Und das ist, glaube ich, eine Verwechslung, dass nur, wenn jemand eine 80-Stunden-Woche schiebt, dass der mehr Stress hat als ein Arbeitsloser. Warum? Weil der Arbeitslose hat quasi voll viel Stress, weil der fühlt sich nicht gebraucht. Das fühlt sich ein bisschen sinnloser an und der sucht etwas und der braucht eine Identität und findet nichts und kriegt viele Absagen und so. Höchst stressig, obwohl der quasi gar nicht arbeitet. Der 80-Stunden-Power-Job könnte sein, voll die Talente, Stärken werden gelebt, viel, der blüht auf. Und der hat sozusagen super guten Schlaf und auch viele Ressourcen. Oder es ist genau sein Ding. Es ist halt, dafür lebt er, dafür brennt er. Dann hat der quasi positiven Stress, muss sich darum kümmern, dass er Stress abbaut und entspannt. Aber er hat so eine heftige Ressource, dass er das theoretisch über Jahrzehnte machen kann. Gibt es ja. Ich schlag mal das Manager-Magazin auf. Da sind teilweise Vorstände, die machen das Jahrzehnte. Und das ist so eine wichtige Frage. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Ob irgendwann der Backlash kommt, und das war ja deine Frage, you never know. So, es kann sogar sein, dass du alles richtig machst im Leben unter Stressbewältigungsaspekten. Also sozusagen alles ist Picobello und kommt trotzdem Backlash. Warum auch immer. Auf einmal kommt das Universum und gibt dir eine Backpfeife. Das heißt, das ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten und es ist wirklich ein Spiel, wenn du mich fragst, wo blühe ich auf, was will ich und welches Risiko bin ich bereit zu tragen? Wenn ich wirklich sage, das ist mir wichtig und da habe ich chronischen Stress und dann kann man natürlich, logischerweise, wenn ich einen Stresscoach an der Seite habe, ist es wie so ein Weltklasse-Fußballer, der einen Coach an der Seite hat. Wenn ein Fußballteam keinen Coach hat, dann sind es Amateure in der Kreisliga. Kein Fußballprofi würde ohne Coach Fußball spielen. Sozusagen, es ist im Business, kommt es immer mehr rein, dass wenn du da auf dem Spielfeld rennst mit 180er Puls, dann brauchst du jemand an der Seitenlinie, der nicht mitspielt, der dich beobachtet, der dich analysiert und der dich halt coacht. Wenn du das noch dazu hast, dann kann es so eine unglaubliche Ressource sein, die quasi alles schlägt. Nur die Biologie kriegst du nicht geschlagen. Du kannst sozusagen Alkohol, fehlender Stressabbau durch Sport und Schlaf kriegst du nicht ausgeglichen. Genau wie Ernährung. Da sagt dir die Biologie irgendwann, du bist fertig. So, aber den Rest kriegst du hin.
Ja, ja, total. Ich habe, es ist total spannend. Ich habe mich gerade gefragt, woran merkst du denn, dass du gestresst bist? Also was, du musst ja irgendwie die Faszination dafür gehabt haben. Die hat man meistens auch, wenn man selber vielleicht ein bisschen was damit zu tun hatte. Nehme ich an, kann auch anders sein. Also widersprich mir gerne, wenn es nicht so ist. Aber woran hast du das denn oder woran merkst du das denn an dir?
Stress ist so eine schöne, lustige Worthülse. Ich merke, wenn ich Stress habe, vor wichtigen Aufträgen. Das ist für mich aber ein schönes Zeichen. So, weil ich merke, ich schalte hoch. Jetzt gibt es Stress, der ist quasi zu viel. So, ich war jetzt im Frühstücksfernsehen letzte Woche. Ich konnte gar nicht pennen. Das war richtig absurd. Ich lag da und dachte so, okay, läuft nicht. Ich bin am nächsten Tag aufgewacht. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht geschlafen. So, aber das verzeihe ich meinem Nervensystem, weil das ist ein Live-Kontext, wo Hunderttausende zuschauen. Ich habe es auch noch nie gehabt. Und da gehe ich mit einer ordentlichen Portion Menschlichkeit ran und sage halt einfach, ja, ich normalisiere das quasi. Und damit bekämpfe ich Feuer mich mit Feuer. Wenn der Stress schon da ist, dann brauche ich ja nicht noch Selbstabwertung oben raufpacken, indem ich sage, oh Gott, jetzt gehe ich hier in den Frühstücksfernsehen. Es sind 2x7 Minuten. Die würde ich auch mit gar nicht schlafen hinbekommen. Da bin ich Profi genug quasi, ne? Es ist ja jetzt nicht, ich starte ja nicht 7 Tage irgendein crazy Ding. So, habe ich das danach gemerkt, dass ich nicht gut geschlafen bin nach dem Auftrag? Ja, voll, aber ist doch okay. So, ne? Und deswegen ist so, woran merke ich, dass ich Stress habe? An vielen verschiedenen Facetten und dann erstmal Menschlichkeit drauf und dann gucken, was, wie, wo muss ich machen. So, und das Wichtigste, was man dann macht, nicht noch künstlich antreiben. Weil das ist ja manchmal, oh Gott, ich darf jetzt keinen Stress haben. Oh Gott, ich bin ja gerade gestresst. Das heißt, diese Annahme und Integration ist der kleine Trick. Ja, dein Nervensystem erzählt sich gerade die Geschichte, dass es wichtig ist und gefährlich ist. Ist das Fakt oder Fiktion? Jetzt gibt es ja auch noch Sachen, da stressen uns Sachen, die sind aber in der Zukunft und die passieren auch nie. So, es ist so ein bisschen Sorgen sind wie Nudeln. Wir machen uns immer zu viele. Also was mich schon alles gestresst hat im Leben, was wirklich reine Kopfgeburten waren, besonders in der Vergangenheit, ist absurd. Da müssen wir unserem Nervensystem schon helfen. Und dann gibt es noch Stress, der halt so on point sein muss, dass er danach kippt quasi. Ne? Wir haben im Vorgespräch erzählt, ich hatte jetzt 3 Tage Dreh für Mercedes. Ey, das war 3 Tage Stress, weil es ultra wichtig war. Aber der Stress hat mich in die Lage versetzt, das einfach richtig gut abzuliefern. Und ich bin gestern nach Hause gekommen, ich war lange nicht mehr so erschöpft, aber das ist ein schönes Zeichen. Das ist wie ich war jahrelang Profi-Wasserballer. Wenn wir da trainiert haben und nicht erschöpft waren danach, dann war das ein schlechtes Zeichen, weil wir haben nicht alles reingegeben. Jetzt gibt's nicht immer Tage, da muss man alles reingeben. Total. Sollte man auch quasi ein bisschen überprüfen, wo man alles reingibt. Aber in so einem großen Auftrag, gerne, da gebe ich alles rein. Habe ich erkannt, dass ich Stress habe? Ja. Habe ich erkannt, dass ich erschöpft bin? Ja. Das ist der Rhythmus. So, dann war ich ja heute bei der Osteopathie. Jetzt habe ich mich reingespannt, habe mir hier noch so einen kleinen Kaffee gemacht und so. Easy. Das heißt, ich würde den Leuten auch so ein bisschen diesen Schreck davon nehmen, oh Gott, jetzt habe ich Stress, sondern ja, das ist dein Nervensystem und das probiert quasi die Energie für ein Ziel zu geben. Du musst überprüfen, ist es dein Ziel wirklich? Und hilf ihm mal ein bisschen in den Rhythmus zu finden. Und woran erkenne ich, dass ich zu viel Stress habe? Ich habe zu lange Fingernägel. Ich gucke mich dann an und sage, ah ja, krass.
Wie meinst du das? Weil du dir darauf nicht drauf geachtet hast, oder was meinst
genau,
du?
Genau, A, weil ich nicht drauf geachtet habe und B, weil ich immer wieder geschoben habe, mache ich morgen. Ich habe auch einen zu langen Bart, wenn ich zu viel Stress habe. Also chronischen Stress meine ich jetzt, ne? Ich habe meinen besten Freund 30 Tage, da ist die Regel wieder nicht telefonisch gesprochen. Dann merke ich, ich sollte was überprüfen. Oder ich habe zu viel Stress, wenn ich Probleme habe beim Gassi gehen mit meinem Hund, weil der hat gar keinen Bock, auf mich zu reagieren, wenn ich zu gestresst bin. Also das Zeichen nämlich war, oder auch wenn Sachen mit meiner Tochter nicht so richtig klappen, weil ich zu pushy bin. So, und das sind dann so kleine punktuelle Zeichen, wo ich merke, Jakob, du probierst gerade Sachen mit Druck zu lösen. Da ist Druck nicht die Antwort, sondern Vertrauen und Entspannung. Und das ist wichtig zu verstehen. Was ist jetzt, vor welcher Tür stehst du? Vor einer Tür, da steht Push drauf, da kannst du die gerne aufdrücken. Oder steht da Pull drauf? Das heißt, du ziehst sie zu dir. So, und wo kommt das bei mir her? Jeder Coach hat eine persönliche Story. Ich glaube, auch jeder Ernährungscoach muss ein Ernährungsthema gehabt haben. Noch keinen getroffen, der nicht irgendein persönliches Thema auch mit Ernährung hatte. Das ist sozusagen meine frühere Liebes-Hass-Beziehung. Und wir haben sozusagen zum Thema Stress und wir haben uns so ein bisschen eingespielt, wir haben uns gefunden, aber es ist manchmal trotzdem noch, dass wir uns streiten, also mein Stress und ich.
Ja.
Einerseits habe ich ihn jahrelang im Wasserball, wir haben 7-mal die Woche trainiert, 2-mal früh jedes Wochenende, erste Bundesliga, ich war Kapitän. Das ist stressig, du musst mit Stress trainieren, sonst kommst du nicht rüber. Sozusagen, dein Nervensystem hilft dir quasi, in den Trainingseffekt zu kommen.
Ja.
Alles andere würdest du niemals gut trainieren und nie spielen können. Dann Psychologie studiert, Nebenjob gehabt, etc. pp. Ich hatte ziemlich viele wichtige Sachen und ich würde mal sagen, ich habe so den Stress ausgereizt, was man so mit Stress machen kann. Ne, hat auch Spaß gemacht, war eine ultra geile Zeit. Ja, aber in der Reflexion wenig Platz gelassen für Gefühle wie zum Beispiel Angst, viel geschlafwandelt oder auch Scham oder Frust, Wut. Und irgendwann hat sich dann so viel aufgestaut, dass Depression in mein Leben gekommen ist. Und auch mit der größten Scheiße, die man, glaube ich, so erlebt. Also es gibt Leute, die haben größere Scheiße erlebt, aber ich habe auf der Skala von, welche Scheiße kann man erleben, bei Depressionen wirklich viel erlebt. Wirklich Psychiatrie, Psychopharmaka, 20 Kilo Übergewicht, die ganze Latte. Und dann war quasi, als ich das in der ersten depressiven Episode 6 Monate, dass ich dann wieder gesund war, war für mich so die Frage, was ist jetzt der... War eigentlich die Botschaft. Was war, welche Frage ist in mein Leben gekommen? Das ist kein Zufall jetzt gerade gewesen. Und wie kriege ich das verbunden, dass ich voll Lust habe auf Leistung? Ich habe auch voll Lust auf Erfolg und auf Standards und auf Ziele. Aber ich habe auch Lust auf Gesundheit. Darüber habe ich jetzt weniger Bock, sozusagen das nochmal so passieren zu lassen. Long story short, es ist nochmal passiert, weil ich anscheinend eine große Anfälligkeit dafür habe. Aber hoffentlich jedes Mal weiter was daraus genommen und die Brücke probiert hinzubekommen zwischen Leistung und Gesundheit. Das Ganze ist jetzt 11 Jahre her, ne? Also so. Die Story. Und dann ist der Bereich gesunde Stressbildung aufgetreten. Und zwar mit der großen, offenen Perspektive, ich kann das lernen. Und das hat mir unglaublich viel Hoffnung gegeben. Das hat mir unglaublich viel einen Machtbereich gegeben, den ich, glaube ich, wie viele, die mit so Themen konfrontiert sind, total spannend finde. Und irgendwann auch dachte, und das glaube ich auch, das ist im Coaching immer auch so eine Pendelbewegung, dass ich jetzt alles weiß und das nur gut lernen muss und dann habe ich mein Leben komplett im Griff. So, hello, Leben, so funktioniert es meistens nicht. Genau, und dann eingependelt und dann ist es relativ schnell mein berufliches Thema geworden, weil ich gesagt habe, ich finde alles andere spannend, aber das Spannendste finde ich gesunde Stressbewältigung, weil damit, das verbindet alle Lebensbereiche, das verbindet alle Menschen, das ist so offen, das ist so eine schöne Worthülse, da kann jeder reinmachen, was er will, es betrifft jeden, es ist ultra relevant und man kann es lernen. Und dann dachte ich so, ey, das ist es. Und da habe ich mich vor 11 Jahren selbstständig gemacht als Stresscoach.
Mega. Ja, ich kenne dich auch schon. Ich hab schon mal früher auch schon von dir irgendwelche YouTube-Videos angezeigt bekommen. Also ich kenne dich auf jeden Fall schon länger. Jakob, du hast, ich weiß gar nicht, ob ich es in einem YouTube-Video gehört habe oder in einem Buch. Ich habe jetzt so ganz viele Sachen von dir konsumiert. Wir haben ja das Thema zuckerfrei beginnt im Kopf, weil ganz viele hauen sich ja auch, und du hast ja auch gerade, ich weiß jetzt nicht gesagt, ob es Depressions- oder Stressbedingt war mit den 20 Kilo, aber anscheinend hast...
Also Psychopharmaka.
Ah, okay, okay. Aber ist Stress als Bewältigung, ist ja auch oft Zucker, Junkfood, Alkohol. Aber das wäre dann auf dieser Skala, die du gesagt hast, also du hast ja gesagt, hilft es mir die nächsten 20 Minuten oder hilft es mir auch noch morgen? Das ist ja das, was dann viele nicht machen, oder? Weil das ist dann ein Stressbewältigungsmechanismus, der nicht langfristig gedacht ist. Oder beispielsweise sich jetzt eine Schokotorte reinzuholen. Ich habe das übrigens auch so gemacht. Bei mir, ich esse ja keinen Industriezucker mehr, weil ich finde, das macht mehr Stress, auch mit dem Insulin. Und ich will, dass alles schön gleichbleibend ist. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen in die Welt des Stresses und des Essens.
Genau, das ist natürlich ein großes Kontinuum. Ne? Das ist von 0 bis 100, ist alles dabei und das muss auch jeder überprüfen. Wenn es gut funktioniert und ich esse abends irgendwas Zuckerhaltiges und es hilft mir und ich bin happy mit allem und so, dann ist vollkommen okay. Ich glaube, ein kleines Laster, ne, da würden jetzt viele sagen, oh, ein kleines Laster hat irgendwie jeder. Also vollkommen fein. Ne? Wir wollen ja nicht ins andere Extrem abrutschen.
Ja.
Das war jetzt so mit erhobenem Zeigefinger. Also es ist sowieso... Jedem sein Leben, jede seine Verantwortung und jeder hat auch ein Recht auf Krankheit. Ne? Ich finde, manchmal ist ja auch Healthismus, du musst irgendwie immer Gesundheits, bla bla, alles sozusagen, alles mit Augenmaß. Wenn wir jetzt dieses Augenmaß angucken, dann ist die Frage, würde ich mich, wenn ich vor der Ernährungsentscheidung bin und auch das Gefühl danach kenne, nochmal dafür entscheiden? Das ist die einzig wichtige Frage, weil ich glaube, alle, die sich überfressen, und ich kenne das, bei mir ist es übrigens ein Zeichen für zu viel Stress und chronischen Stress, wenn ich mich überfresse mit Zucker. Und ich bin auch Tendenz, ich bin jetzt nicht zuckerfrei, ich glaube nicht so wie du, aber ich probiere schon komplett darauf zu verzichten, wenn es geht, in sozialen Kontexten, wenn da mal ein Stück Torte ist und so easy. Aber ich knall mir jetzt keine Tüte Haribo und keine Schokolade rein, wie ich es vor Jahren gemacht habe. So, ne? Weil ich gemerkt habe, genau das Gefühl danach ist schlechter als davor.
Ja.
So, und irgendwie, keine Ahnung, es hat 5 Minuten gedauert, so, das geht nicht auf, der Deal. Das ist Quatsch jetzt gerade für die 5 Minuten. Und die Frage ist, habe ich noch weitere Coping-Mechanism, also wie viele Bewältigungsstrategien habe ich noch, um runterzukommen? Es ist ja quasi nur eine Verlagerung, für Erschöpfung. Also ich habe in meiner Reflexion festgestellt, dass ich Erschöpfung besser zulassen kann, wenn ich viel gegessen habe, weil ich dann quasi einen Grund hatte für Erschöpfung. Und das war für mich der wichtige Schritt. Ich darf erschöpft sein, auch wenn ich nicht zu viel gegessen habe. Es war quasi dieses so, erst die Erlaubnis, ich bin erschöpft, weil ich habe ja auch zu viel gegessen, zu viel Zucker.
Mhm.
Nummer 2, wie du gesagt hast, es stresst den Körper halt unglaublich. Es entspannt den Geist, aber stresst den Körper. Wir sind nicht dafür gebaut, da punktuell einfach richtig viel Industriezucker in uns reinzuknallen. Ist einfach so, das funktioniert nicht. Können wir das auch alles machen und so, auch im gesunden Rahmen, ohne irgendwas? Ja, easy, ne, wenn man jetzt gerade keinen Diabetes hat oder so. Aber wenn ich keine weiteren Werkzeuge habe und da wirklich regelmäßig in diesen Kontexten lande, die ich später bereue, würde ich rangehen. Und das Schöne ist, je mehr gesunde Stressabbaumethoden ich habe, desto weniger ungesunde brauche ich. Die Regel ist ganz einfach, weil nach den gesunden bin ich voll stolz. Wenn ich jetzt hier zwischen den Drehtagen bei Mercedes habe ich es geschafft, 6 Kilometer joggen zu gehen. So, danach hatte ich jetzt nicht riesen den Bedarf an irgendwas, weil das ist ja das Schöne. Nach Sport bin ich geprimed auf gesund. Da würde ich nie auf die Idee kommen, jetzt eine halbe Tafel Zucker reinzuhauen, Schokolade reinzuhauen. So, und das heißt, dieser kleine Impuls, ich probiere erstmal eine gesunde, sozusagen Stressabbaumethode Und das Unfaire an den Ungesunden ist, dass sie halt super schnell wirken. Ja, wir haben sofort den Geschmack, wir haben da irgendwie, das ist meistens auch so ein Belohnungsmechanismus aus der Kindheit, das ist so wahnsinnig aufgeladen, dass wir uns schon dabei entspannt fühlen quasi. Und diese Unfairness zu knacken, ist eine Aufgabe, die lohnt sich unglaublich, weil da hängt halt auch wieder super viel zusammen. Haut mit, psychische Gesundheit, Konzentration, Verdauung, alles. Also das würde ich jedem ans Herzen legen, deswegen finde ich den Podcast ja auch so cool, sich damit zu beschäftigen, weil es ist meistens ein Muster, was wir gelernt haben und irgendwie manchmal zu sehr im Alltagsstress gefangen sind, um dieses Muster wirklich mal anzugehen. Ich weiß nicht, was ist deine Story? Warum ist dir das so wichtig?
Voll. Also erstmal, ich unterschreibe alles, was du sagst. Finde ich total clever. Und auch, dass man zu diesem Muster kommt, das zu erkennen, das ist irgendwie eine Herausforderung, ne? Diese Kurzfristigkeit mit der Langfristigkeit so stark zu sein, an die Langfristigkeit von den Dingen und den besseren Stressbewältigern zu denken. Ich habe gar nicht so eine, also viele, ich bin ja auch kein Ernährungscoach, ich bin einfach ein Mensch, der erzählt, Geschichten teilt. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass der Industrie Zucker, dass ich habe immer mich wie so eine, wie Alice im Wunderland nach einem Kaninchen suchend gefühlt. Ich fand, das war einfach eine Fremdsteuerung. Ich habe immer nach allen Löchern gesucht, ich dachte, irgendwas tickt. Und das fand ich super unselbstwirksam. Und das hängt ja einfach auch mit dem Insulinspiegel zusammen und es gibt sogar Studien, dass was du gegessen hast, entscheidet darüber, wie stark oder wie selbstbewusst du eine neue Entscheidung triffst. Also es hat der Insulinspiegel und Industriezucker hat Auswirkungen auf unsere Entscheidung, auf die psychische Gesundheit. Und für mich ist es gar nicht, ich wollte, klar, ich habe, du wirst automatisch schöner, du nimmst ab, also alles wird besser, weil du hast keine Entzündung im Körper, du bist quasi deine Superversion. Aber ich finde krass, wie dich das stabilisiert. Weil du hast einfach, warum auch? Du hast ja nicht mehr die Blutzuckerspitzen. Und das finde ich krass. Und deswegen, was ich auch total beobachte, ich mache ja auch immer gerne viel. Und wenn ich jetzt aber noch Industriezucker essen würde, der noch meine Blutspitzen befeuert, dann wäre ganz vorbei. Deswegen, also ich finde, das ist einfach, also das ist die Geschichte. Es ist nicht, weiß nicht, Ernährungscoaches haben ja oft so ein bisschen eine andere Geschichte, nicht so eine Geistes, weißt du, wie ich meine? Das ist so.
Ja.
Genau,
ja,
den Ansatz verfolge ich. Was sind denn so Stressbewältigungsmechanismen, die du jetzt so empfehlen würdest? Also du sagst Sport, da werden manche aufschreien, die sagen, nee, das stresst mich, dass ich zum Sport gehen muss. Und die Endorphine danach, die spüre ich jetzt noch nicht, auch wenn man die dann einfach körperlich hat. Aber was gäbe es denn noch so im Alltag, was man machen kann?
Also die globalste, schwierigste, aber wirkungsvollste Stressbewältigungstechnik ist volle Verantwortung für alles, wofür ich Verantwortung übernehmen kann, darf und auch muss. Minus die Sachen, die nicht in meiner Verantwortung liegen. Da passieren zwei Sachen. Ich höre auf, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen und die wie Kinder zu behandeln. Das sind einfach Menschen, da kann ich mir was wünschen, da kann ich was bitten. Ich kann denen mit denen reden, aber wenn aus Verantwortung über Verantwortung wird, ist es vergeudete Energie.
Woran erkennt man das? Ganz kurz, also woran erkenne ich, dass ich nicht Verantwortung habe, sondern Überverantwortung?
Wenn es der Beziehung nicht zuträglich ist und wenn es nicht hilft, die Ziele zu erreichen.
Das ist eigentlich die eigenen oder die vom anderen? Weil du kannst ja auch denken, dass du für den anderen jetzt dem hilfst, seine Ziele zu erreichen.
Genau, aber dann ist die Frage, womit? Mit Sanktionen, dass ich dann böse bin, wenn die Person irgendwas nicht macht. Hello, dann befinde ich mich in einer toxischen Beziehung oder leichte Tendenzen dazu, weil dann ist kommt es die Motivation gar nicht aus der anderen Person intrinsisch raus, sondern so, sie will einfach nicht sanktioniert werden. Dann ist es so ein Spiel mit Liebe quasi, so Liebesentzug, Nähe, Distanz. Und auf der Arbeit, wenn ich einfach zu viel in Verantwortungsthemen drin sind, die nicht komplett in meinem Machtbereich liegen und daran erkennt man es, ich zu wenig Verantwortung für die Themen übernehme, die wirklich bei mir liegen. Weil das ist ja das Thema. Es ist viel einfacher, jetzt da quasi zu gehen, der muss das machen, Egon muss das noch machen und ich helfe jetzt hier auch noch dem, das und das zu erreichen. Aber wer kümmert sich eigentlich um meine Bedürfnisse? Da kommt ja jetzt Egon nicht und sagt, Jakob, ich übernehme jetzt Verantwortung für das und das, was dir fehlt, vielleicht privat oder so. Und das ist die goldene Regel, wenn Sachen übrig bleiben, für die du keine Verantwortung übernehmen kannst, weil die Energie, die Verantwortungsenergie dir fehlt, dann überprüf mal, wo du in der Überverantwortung bist. Weil Überverantwortung zerstört am Ende auch die Beziehung. So. Und wir sehen ja quasi in der Kindererziehung, ich merke es ja gerade mit, natürlich braucht ein Neugeborenes volle Pulle Verantwortung für mich als Papa und auch von der Mama.
Ja.
Aber immer sukzessive wird Verantwortung übergeben. Es wird Verantwortung übergeben, dann fällt ein Teller runter, dann fällt ein Glas runter, dann wird sich mal irgendwo gestoßen, alles easy. Ne? Das heißt, Probleme lösen, wenn sie lösbar sind, gehört mit dazu. Und irgendwann, weiß nicht, rechtlich mit 18, bin ich quasi raus. So, in dem Thema, weil dann komplett volljährig Verantwortung, wenn du eine Straftat machst, dann musst du ins Gefängnis, nicht ich. Da ist dann nicht mehr diese Schuld, Eltern haften für ihre Kinder.
Ja.
Also, das heißt, ne, sobald du dich auf Erwachsenenbeziehungen, auf Augenhöhe, privat und beruflich bewegst, kannst du keine Verantwortung für die andere Person übernehmen, es sei denn, sie ist krank. Dass man wirklich sagt, pass auf, du bist hier punktuell körperlich oder psychisch krank, es ist meine Verantwortung, ich kläre das. Aber ganz oft behandeln wir damit erwachsene Menschen wie Kinder. Das heißt, es ist nicht auf Augenhöhe, weil ich dann dir reingrätsche und quasi, da kommt dann dieses Rettenwollen oder Helfersyndrom oder so mit rein. Und das wäre Überverantwortung. Ja. Und Überverantwortung ist für die eine Person, die in der Überverantwortung ist, ein moralisch schönes Gefühl im Sinne von, ich kann dir helfen, ich fühle mich gebraucht und so. Für die andere Person ist es kurzfristig bequem, weil die muss sich um die Themen nicht kümmern. Aber langfristig ist das keine gute Idee. So funktioniert das nicht. Jetzt trennt man im Unternehmertum auch, ne, zwischen Responsibility, Accountability und Commitment. Und diese verschiedenen Phasen werden ja getrennt. Das heißt, wo liegt die Verantwortung? Das muss man ja richtig erklären. Aber die Überverantwortung würde immer wieder die Regel sein, ich halte Leute klein. Die müssen in ihre eigene Power, in die eigene Verantwortung kommen, ansonsten wachsen sie nicht. Das wäre für mich Überverantwortung, wenn ich Leute klein halte. Weil, wenn ich Verantwortung übernehme, darf ich Fehler machen und stehe zu den Fehlern und übernehme Verantwortung für die Fehler und dann komme ich weiter. So, long story short, wir kommen ja sozusagen zu dem Stressabbau. Das spart ja massiv Energie.
Ja.
Das spart ja einfach unglaublich viel Energie, wenn ich aufhöre, erwachsene Menschen wie Kinder zu behandeln. Das andere Thema ist, ich habe mehr Zeit für meine Themen. Und das ist ein wichtiger Stressabbau, dass ich wirklich sage, ich schließe quasi die Gesagt-Getan-Lücke. Ne? Ich sage nicht nur, dass mir Sport wichtig ist, sondern ich fange an, es zu machen. Ich sage nicht nur, dass mir Freundschaften wichtig sind, sondern ich fange es an zu machen. Und damit schließen wir quasi diese Lücke zwischen, das ist mir wichtig und diese PS kriege ich wirklich mal auf die Straße. Weil das ist ekliger Stress. Weil die Stress ist dann die Lücke zwischen Realität und Erwartung. Und wenn meine Erwartung ist, ich rede im Konjunktiv, das müssen wir machen, dann habe ich zwei Optionen. Entweder der Stress hilft mir, die Lücke zu schließen und ich habe ein nerviges Thema und ich übernehme Verantwortung und bringe es dann in die Umsetzung, baue mir einen Plan und starte meinen Prozess, oder ich lasse es ziellos. Mehr gibt es quasi nicht, weil das andere ist quasi immer wieder, du hast einen Leck einfach in deinem Auto und du verlierst Benzin. Ja. Es ist nicht wirklich eingesetzt. Und alles andere kommt danach, weil jede andere Stressabbaustrategie kommt mit Verantwortung. Ich kann dir jetzt erklären, wie gut Sport ist. Ich kann dir erklären, wie wichtig es ist, über seine Gefühle zu reden. Ich kann dir erklären, wie wichtig Akzeptanz und Annahme ist oder, weiß ich nicht, Reflexion oder dass man nicht viel Alkohol trinken sollte oder so. Es kommt mit Verantwortung. Wenn wir Verantwortung für unser Leben übernehmen, machen wir auch Sachen, die sind anstrengend, weil sie uns gut tun. Und Stressabbau wäre für uns alle easy, wenn er nicht manchmal anstrengend wäre. Es ist fucking anstrengend, eine Grenze zu setzen für eine andere Person. Es ist fucking anstrengend, Frust auszuhalten oder sich mit seinen eigenen Schamthemen zu beschäftigen. So, aber das ist manchmal der spannendste Weg, weil die Rendite für dieses Investment ist unglaublich hoch. Die Rendite für Eskapismus, von den Sachen wegzurennen, die anstrengend sind, ist minus. Deine Aktie geht runter und du befindest dich irgendwann in einem Leben, wo ganz viele Sachen, ganz viele Potenziale nicht gehebelt worden sind, weil du die anstrengenden Sachen vermieden hast und dich permanent mit anderen Leuten beschäftigt hast, wie sie auch noch irgendwas anderes besser machen können, weil es viel einfacher ist, anderen zu helfen, als sich selber zu helfen.
Ja, total, voll. Also unfassbar spannende Gedanken, die du hast. Du bist auch so ein ganz schneller Denker, ne? Also ich mag das ja total, dass du so sehr verknüpft denken kannst und Bereiche verbindest. Das finde ich total bewundernswert. Du hast jetzt gesprochen von Eskapismus. Gibt es denn so Eskapismus-Charaktere? Also was, ich weiß es, ich habe Stress, ich weiß, das beste Leben ist, viel zu erreichen, vielleicht Mercedes-Drehs zu haben wie du und danach sich zu entspannen mit Osteopathie. Es geht um die Berge, es geht nicht um das Gleichbleiben, also Berg von Stress und dann der Abfall von Stress. Aber was ist, du bist jetzt ein Mensch, der das reflektiert hat, der Systeme gefunden hat. Was muss ich denn für ein Charakter sein, um das zu verstehen? Gibt es jemand, der generell in diesen Verdrängungen, es gibt ja diese Abwehrmechanismen, lebt? Also wer muss ich sein, um das Anwenden zu können. Also ob es jetzt Abwehrmechanismus, Zucker, weißt du, wer ist der Geist dahinter, der da ist?
Ja, genau. Ein Einschub, ich bin mehrfach privilegiert. Ne? Ich habe auch meine Kackthemen im Leben, definitiv, aber ich bin mehrfach privilegiert. Das heißt, dieses so, ich kann nach 3 Tagen quasi sehr viel Arbeit einfach zur Osteopathie gehen. Ne? Das ist sozusagen ein finanzielles Ressourcenthema und das ist auch ein Thema der Selbstbestimmung, weil ich bin quasi selbstständig. So, ne? Also das mal vorweggeschoben. Wenn ich, das habe ich ja gesagt, was ich erzähle, muss nicht für jeden passen und kann auch gar nicht für jeden passen, weil ich habe andere Ressourcen, die andere nicht haben und ich habe weniger Ressourcen, die haben aber wieder andere. Ne? Ja. Also man muss immer so ein bisschen separieren. Die alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern und Schichtarbeit, anderes Thema. Ne? Also nicht, dass jetzt jemand denkt, oh, ich bin schuld, weil ich das nicht hinkriege. Es ist sozusagen auch teilweise wirklich ein Privilegienthema, ne? Das mal vorweggeschossen. Nummer 2, welcher Charakter muss ich sein? Es ist die Frage nicht, wer ich bin, sondern wer ich sein möchte. Weil Identität ist auch nur eine Summe von Entscheidungen, die ich getroffen habe, wo ich irgendwann rausgefunden habe, okay, der bin ich. Jetzt gibt es veränderbare Persönlichkeitsmerkmale und es gibt unveränderbare Persönlichkeitsmerkmale. Ich würde aber alles einfach antesten. Es kann ja mal sein, dass jemand sagt, ah, ich bin irgendwie immer so entscheidungsunfreudig und ich bin immer so, dass ich passiv bleibe und ich bin Opfer der Umstände. Das kann eine Ableitung gewesen sein aus der Vergangenheit. Okay, aber das muss ja nicht, also die Zukunft ist ja nicht die automatische Verlängerung der Vergangenheit. Das muss ich mir quasi für den Switch erlauben. Ansonsten bleibe ich ja die Person, die ich bin. Wenn ich aber nicht zufrieden bin mit meinem Leben, dann muss ich ja quasi eine neue Identität aufbauen. Von außen wird sich, da wird jetzt kein Retter aus dem weißen Schimmel kommen und dir sozusagen diese Pille geben, die dein Leben um 180 Grad dreht. Das heißt, von der Grundprägung habe ich gelernt, dass ich eigentlich nicht viel machen kann. Weil wenn ich einmal gelernt habe, dass ich viel machen kann, gibt es keinen Grund, damit aufzuhören. Weil Eskapismus bedeutet ja, wenn ich A oder B habe und A bedeutet Verantwortung und sich den Themen stellen und B bedeutet einfach in den unaufgeräumten Keller nicht reingehen und sagen, ich habe auch nie einen Keller gehabt, obwohl wir ganz genau wissen, dass wir einen Keller haben. Und dann diese Ausprägung, ich fliege nach Bali und leck an 3 Flaschen gleichzeitig, das ist ja der Eskapismus, der heutzutage vorherrscht, mache dann noch ein paar schöne Instagram-Bilder und glaube, wenn ich sozusagen geografisch was verändere, dass mein Stress dann da bleibt und meine Selbstzweifel und meine Selbstwertthematiken. Und dann, wenn ich einmal verstanden habe, dass ich mein Leben gestalten kann, gibt es keinen Grund, damit aufzuhören. Wenn ich einmal verstanden in Anführungszeichen, dass ich nichts machen kann, gibt es eigentlich keinen Grund, damit anzufangen. Nur harter Leidensdruck. Es ist leider so, dass der Leidensdruck muss teilweise größer werden, dass die Angst vor der Veränderung kleiner wird als der Leidensdruck. Es ist quasi eigentlich nur eine Formel. Ja, und deswegen ist es immer so ein bisschen wie der Frosch, wo du sozusagen jede 10 Minuten so 5 Grad erhöhst. Ne? Und irgendwann ist der so heiß, der hat es aber nicht gecheckt, der kommt nicht raus. Aber wenn du die Endstufe machen würdest, du würdest den Frosch reinbringen, würde der sofort wieder rausjumpen am Ende. Das heißt, wir gewöhnen uns immer an die Scheiße, weil sie immer so 5% sich einschleicht. Ne? Das heißt, es ist wirklich ein Entscheidungsthema. Ich entscheide mich jetzt, etwas zu ändern. Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß noch nicht was, aber ich weiß warum. Für meine Kinder, für das Bankkonto, für mehr Erfüllung, für mehr Tiefe, für mehr Sinn, für meine Gesundheit, für. Wenn ich das Warum gefunden habe, dann muss ich das Wie und was gar nicht direkt beantworten. Dann ist das nämlich eine Entscheidung, dass ich eine neue Identität aufbaue und vielleicht was wiederfinde, was ich verloren habe. So, und es ist auch ein Umweltthema. Ja. Das heißt, wenn ich mit Menschen umgebe, die gestalten und die sich einander anvertrauen, wenn sie sich scheiße fühlen, wenn sie scheiße erlebt haben und auch über lebendige Themen reden, die anstrengend sind, die frustriert sind, wo wir uns Sorgen machen, wo wir uns schämen, dann ist es wahrscheinlich einfacher, als wenn ich in einer Gruppe bin, die nichts machen, die meckern. Die sagen, das und das ist scheiße, der und der muss sich verändern, damit es mir besser geht. So. Ja. Das heißt, man muss ja, das ist ja dieses Coaching-Thema. Man baut sich quasi erstmal mit Wissen voll, hört zum Beispiel hier deinen Podcast. Der ist wahrscheinlich proaktiver als eine Fernsehsendung gucken, wo ich mich reinfallen lasse. Und die Fernsehsendung, da werde ich quasi konsumiert und lenke mich quasi ab. Und da ist kein einziges Wissensnugget drin. Da ist kein Impuls drin, der mich empowert, der mir mein Leuchten zurückbringt. So, das heißt, ich würde die Umwelt steuern über die Information und die Umwelt überprüfen mit den Menschen, mit denen ich mich beschäftige. Und da landen wir gleichzeitig auch bei der Arbeit, bei Freundeskreisen, bei Hobbys, Familienthemen. Nicht alles sofort abreißen, aber wenigstens probieren zu optimieren. Wenigstens zu der Person gehen. Pass auf, ich habe irgendwie das Gefühl, wir reden viel über das, was nicht klappt im Leben. Wollen wir gemeinsam eine kleine Challenge bauen? 30 Tage, du sagst mir 3 Ziele, ich sag dir 3 Ziele. Wir sehen uns in 30 Tagen wieder und dann berichten wir uns mal, wie ist mein Fortschritt. Das dauert 30 Sekunden. Wenn die Person cool ist, macht sie mit. Dann ist es eine Aussage. Wenn sie nicht mitmacht, ist es auch eine Aussage.
Ja. Wow, da war jetzt so viel drin. Ich habe gerade auch, es gibt auch diesen Locus of Control. Das ist, glaube ich, das, was du meinst, oder? Diese internale und externe Kontrollüberzeugung. Ich glaube, ich kann was bewirken. Ich glaube, ich kann nichts bewirken. Und daran misst sich dann auch, was wir entscheiden, auch möglicherweise im Essen oder in der Stressbewältigung, weil wir dann auch bewirken können, wer wir dadurch sind. Oder?
Genau, exakt. Ich fasse mal kurz das Buch von James Clear, die 1%-Methode, in 2 Minuten zusammen, weil das fand ich am beeindruckendsten. Hast du gelesen, James Clear?
Ja, ja, klar. Aber fass gern zusammen. Also ich höre es auch nochmal gern.
Also, dein komplettes Verhalten wird irgendwann abgeleitet in deine Identität. Wenn ich viel Sport mache, dann bin ich sportlich. Andersrum, wenn ich keinen Sport mache, sagt ja keiner, ich bin sportlich. Da sage ich, ich bin unsportlich. Nummer 1, was man verstehen muss. Das heißt, wie ich mich verhalte, sorgt für meine Identität. Eine Verhaltensänderung ist ja quasi, neues Verhalten zu zeigen, obwohl ich mich noch gar nicht danach fühle. Eine unsportliche Person muss 30 Mal Sport machen, obwohl sie ja glaubt, sie ist unsportlich. Und irgendwann fühlt sie sich sportlicher und irgendwann sagt sie, ich bin sportlich. So, das heißt, ich muss es schaffen, Verhalten von dem Gefühl zu entkoppeln und muss das machen, was die Person machen würde, die ich werden will.
Ja.
Das heißt, ich kann mich fragen, welche Identität will ich einnehmen und wie würde sich die Person verhalten? Und da muss ich mich jetzt anfangen, so zu verhalten. Und das, was du meinst mit der Kontrollüberzeugung, ist eigentlich ein Attribuierungsspiel, sagt man dazu in der Psychologie. Also es ist eine Ursachenzuschreibung. Es ist sozusagen unser Selbstwert. Den wollen wir quasi im besten Fall immer schützen. So, wenn ich jetzt gelernt habe, ich sozusagen bin gut, so, dann ist ein Selbstwertschutz erstmal, dass wenn ich etwas Schlechtes gemacht habe, dass ich probiere, meinen Selbstwert zu schützen. Und das auch, könnte Zufall gewesen sein, ist auch anstrengend gewesen, war auch super herausfordernd. Und wenn was Gutes passiert ist, dann schreibe ich mir das zu. Dann sage ich sozusagen, was Gutes passiert, Jakob, hast du gut gemacht, hast du ja auch gemacht. So, jetzt sehen wir da schon, wenn ich das übertreibe, bin ich ein Narzisst. Weil dann schreibe ich alles Großartige in der Welt mir zu und alles, was scheiße gelaufen ist, halte ich von mir fern. Wir sehen immer dieses Kontinuum. Wenn ich was übertreibe, wird es krankhaft, wenn ich was untertreibe, genauso. Wir drehen es mal hoch. Was Schlechtes passiert und ich hole es zu mir. Immer. Das ist was Depressives. So, das ist katastrophierendes Gedanken, das ist Selbstwertabfuck in der Krankheit. Alles Gute, was passiert, halte ich von mir fern und sage, ja, das war einfach, das war Zufall, die Person wollte mich pleasen, bla bla. So, das Ding ist, was passiert, ist dabei eigentlich relativ irrelevant, sondern welche Geschichte erzählen wir uns darüber? Über die Kausalität. Also war ich der Grund oder war ich nicht der Grund? Und auch da, ist es jetzt gesund, alles Gute für sich zu attribuieren? Nein, das ist ja auch unwahr. Ist es gut, alles Schlechte wegzuhalten? Nein. Das heißt, deswegen brauchen wir auch Feedback und Debriefing und auch mal eine ehrliche Einschätzung. Das habe ich verkackt. Dann kann ich es besser machen. Das meine ich ja mit Verantwortung. Und wenn Sachen schlecht gelaufen sind und ich hatte gar nichts damit zu tun, ich übernehme trotzdem die Verantwortung, dann ist das Überverantwortung. Und da sehen wir ja die Identitäten, die wir uns probieren, selber zu beweisen. Und am Ende ist es eh nur eine Matrix, in der wir leben, weil keiner weiß, habe ich das jetzt gemacht? War es Zufall? War es nicht Zufall? Konnte ich was dafür? Konnte ich es quasi gar nicht verhindern, dass ich erfolgreich bin mit meinen Ressourcen, mit meinen Privilegien? Sind ja immer die Leute, die dann höchst erfolgreich sind und ja, ich habe es geschafft. Ja, hättest du es auch geschafft mit weniger Geld, nicht auf der Elite-Uni? Und deine Eltern hätten sich scheiden lassen und dein Vater hätte dich alleine aufgezogen und hätte Schichtarbeiter gemacht? Ich glaube, für die Person ist es schwieriger gewesen. Ne? Das heißt, das sind ja wieder auch höchst philosophische Fragen. Was ist mein Beitrag und was nicht? Das wird keiner quasi uns beweisen können. Trotzdem gibt es eine Geschichte, die wir glauben. Es ist natürlich schöner zu glauben, dass wenn was Cooles passiert, dass ich das war. Das ist dann diese Selbstwirksamkeit. Ne? Und Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist ein schöner Stressabbau, weil wenn ich die habe und was läuft nicht in meinem Leben, dann gehe ich es an. Das will ja der Stress. Der Stress will was umsetzen. Der Stress sagt mir, das ist wichtig, das läuft noch nicht, jetzt mache ich hier einen Plan, ich frage eine KI, wie es läuft, ich frage, ruf einen Kumpel an, der hat schon gelöst, ich höre einen Podcast, ich lese ein Buch, oder ich sage mir, jetzt nicht, dann lasse ich das Ziel los. Dann verschiebe ich es. Ich sage so, dann mach mir einen Eintrag in 3 Monaten. Kann ja auch sein, auch eine coole Art von Stressabbau. Einfach Ziele, die mich abfucken gerade, schieben.
Ja.
Wenn ich jetzt ein Ziel, was mir wichtig ist, immer wieder schiebe, dann ist es auch nicht wieder gut. Das heißt, ne, es ist sozusagen, es ist so eine Wellenbewegung, in dem was gut ist oder eher nicht so gut ist. Aber eine hohe Kontrollüberzeugung, jetzt in einem gesunden Kontinuum, mega gut, weil es gibt nichts Schlimmeres, als Stress zu haben und in einer erlernten Hilflosigkeit drin zu sein. Ich kann nichts machen.
Ja, und das ist aber ganz oft Muster, oder? Also wir reden jetzt so reflektiert darüber, aber das passiert ja ganz oft. Also Burnout ist doch auch eine Stressfolge, oder?
Mhm. Genau, es ist quasi, also ganz oft eine Gratifikationskrise, dass wir sozusagen, wir haben viel irgendwo reingegeben und dann haben wir was erreicht und dann ist das Gefühl nicht zurückgekommen, was wir haben wollen. Das heißt, eine gewisse Sinnlosigkeit. Und dann sagen, ja, beim nächsten Projekt, dann endlich, bei der Karrierestufe, dann fühle ich mich wertvoll und genug. Oder auch, wir haben ganz viel reingegeben und wir haben es nicht erreicht. Also sozusagen, wir haben es einfach nicht geschafft und sind dann komplett ausgebrannt. Und dieses Hype-Gefühl von, wir können es noch schaffen, was ganz viel covert, ist weg, weil wir haben es nicht geschafft. So. Und das Stressthema ist dabei quasi, wir missbrauchen den Stress, um uns immer wieder höher zu pushen. Und der lenkt uns ab quasi von der Biologie und auch von den Gefühlen, die uns sagen, Digga, läuft nicht mehr. Und wir dann sagen, ja, aber nur noch eine Woche, nur noch einen Monat, nur noch bis zur nächsten Gehaltserhöhung, nur noch zu dem, nur noch zum Urlaub und so. Und damit können wir sehr, sehr lange quasi was überdecken. Aber je länger wir das überdecken, desto größer wird der Backlash am Ende. Weil Systeme gleichen sich immer aus. Die Zeitachsen sind bloß unterschiedlich.
Ich finde es so krass, wie viele Themen wir jetzt hier schon in dieser Folge drin hatten, weil es ist ja unfassbar komplex. Das war mir jetzt auch gar nicht so klar, was da alles drin ist in diesem Thema Stress am Ende. Von Identität, Gewohnheiten bis hin, also auch körperlich, geistig. Also was würdest du, wenn jetzt jemand, es kommt jetzt eine Person zu dir und die sagt dir so, ich habe super viel Stress, ich weiß, es ist super individuell, ich weiß, man kann, jeder lebt in einem anderen Status, Stand, Geld, alles. Mhm. Aber trotzdem, du hättest jetzt nur, könntest nur einen Satz zu einer Person sagen, die sagt, du, ich bin mega im Stress. Was kann ich machen? Und vielleicht esse ich jeden Tag einen Schokoladenkuchen. Nehmen wir in den Kontext vom Podcast. Mit Zucker. Mit Datteln gesüßt wäre ja kein Thema, aber mit Zucker. Was würdest du sagen mit Industriezucker?
Ich würde die ehrliche Frage stellen, bist du bereit, den Preis für die Veränderung zu bezahlen? Was würdest du verlieren, wenn du nicht mehr zu viel Stress hattest? Also ich würde mir den Sekundärnutzen angucken, weil alles das, was wir im Leben haben, was wir auch scheiße finden, hat einen Sekundärnutzen. Das ist der versteckte Gewinn. Der versteckte Gewinn von zu viel Zucker essen ist das Gefühl von Zucker essen. Das ist ja schön. So, ne? Und wenn ich zu viel Stress habe, würde der Sekundärnutzen sein, ich muss keine Grenzen setzen. Zum Beispiel. Ja, viele Leute haben viel zu viel Stress, weil sie viel zu wenig Grenzen setzen. Das heißt, da werden erstmal Konflikte auftreten, wenn ich früher Feierabend mache. Da werden Konflikte auftreten, wenn ich nicht Egon um die Ecke mal beim Umzug helfe, wenn ich einfach ausgelaugt bin und da irgendwie was zusage, was ich eigentlich gar nicht haben will. Und deswegen ist die Frage, willst du, was fällt weg, wenn du dein Ziel erreichst? Und ist das wirklich dein Ziel? Das ist ja die ehrlichste Frage im Coaching. Weil viele ja auch, ich habe zu viel Stress, ja. Ja, aber bist du bereit, den Preis für die Verhaltensänderung zu bezahlen? Ja oder nein? Wenn nein, ist doch auch okay, dann lass doch los, dann mach einfach weiter. So, und dann, entweder es passiert was oder es passiert nichts. So, ist doch auch okay.
Ja. Ja?
Und wenn die Frage beantwortet ist, ja, will ich. Und dann listet man auf. Dafür müsste ich mehr Grenzen setzen, dafür muss ich meinen Arsch zu Sport hochkriegen, dafür darf ich keinen Zucker mehr im Haushalt haben, dafür müsste ich mal mit meinem Freund mal über das eine Thema reden, was mich richtig geärgert hat, was immer noch zwischen uns steht, muss ich mal aufräumen, muss ich mal das ehrliche Gespräch suchen, dann herzlichen Glückwunsch, dann geht's los. Alles andere ist, wasch mich, aber mach mich nicht nass.
Ja. Und also solange der Sekundärnutzen stärker ist, das wissen ja auch ganz viele wissen ja gar nicht, dass sie Dinge einen Sekundärnutzen haben. Ne? Beim Zucker sagen viele, ja, Zucker ist schlecht und ich weiß nicht, warum ich das weitermache. Aber der Sekundärnutzen wäre ja all diese, ne, das schöne Hochgefühl, das High,
Belohnungssystem.
Und solange das höher ist als das andere,
ja.
Aka die neue Identität, aka
das Ziel zu erreichen,
ja,
genau.
Dann wird es nicht klappen.
Ja, dann wird es nicht klappen, weil für Veränderung braucht man Energie. Weil Muster und Gewohnheiten sind halt super energiesparsam. Ja, Muster sind halt unbewusst und schnell und automatisiert. Und alles, was ich automatisiere, kostet nicht so viel Geld, wie wenn ich nachdenke, wenn ich Willensstärke brauche. Ja, Willensstärke bedeutet ja, ich komme wieder auf das Beispiel, vor 2 Tagen, ich hätte mir was Schöneres vorstellen können, als nach einem ganzen Produktionsdrehtag nochmal 6 Kilometer laufen.
Ja.
Aber ich wusste, das hilft mir danach und es hilft mir auch morgen. Das ist Willensstärke. Gegen quasi im positivsten Sinne das Gefühl der Erschöpfung, was beizutragen, wo ich weiß, ich bin schlauer als du. Du willst mir gerade sagen, Zucker, Couch, random, irgendwas, das fühlt sich für den Moment gut an, aber ich habe sogar was, das ist besser, das ist für den Moment ein bisschen anstrengend, aber du wirst es gleich auch feiern, im Wald zu joggen, gib mir 1 Kilometer, delayed gratification, sozusagen die Gratification ist delayed, also verzögert, und behavioral activation, glaube mir, durch die Aktivierung des Laufens kommt quasi deine Motivation. Es ist immer das Gleiche. So, und das ist ja genau der Moment, wo ich sage, bist du bereit, den Preis der Willensstärke zu bezahlen? Ja oder nein? Ja? Cool, dann legen wir es los. Nein, dann, sorry, so, wird nicht klappen.
Vielleicht ist aber auch ganz gut, vielleicht kannst du nochmal die beiden Begriffe nennen, weil Willensstärke ist ja auch oft bei manchen so ein bisschen, muss man so ein krasser Typ werden, der Willensstärke hat. Am Ende ist die Willensstärke ja dann runterdezidiert in 2 gute Dinge, die passieren und die dann ja viel besser sind als der Schokokuchen. Am Ende kriegst du ja das Gleiche in noch besser. Kannst du diese beiden nochmal nennen? Also Delayed Gratification, verspätete Dankbarkeit. Und das zweite war?
Genau, die Delayed Gratification ist quasi, ich warte nicht auf das Gefühl loszulegen. Das ist ja wieder dieses James Clear-Thema.
Ja.
Du
Verhalten, Vorgefühl.
Warte nicht auf das Gefühl. Es wird nicht kommen. Wenn wir uns jetzt mal einen stressigen Alltag angucken, wann ist dann das Gefühl da? Naja, ich habe 1 Stunde Zeit und ich fühle mich mega nach Sport. Wenn du darauf wartest, dann weiß ich sozusagen, was passiert, nämlich gar nichts. Das heißt, du startest, um dir das Gefühl zu erarbeiten. Es ist aber keine Startvoraussetzung, sondern es ist am Ende die Konsequenz daraus, Delayed Gratification. Ja. Und das andere ist Behavioral Activation. Das heißt, über dein Verhalten aktivierst du dich. Du wartest nicht auf das Aktivierungsgefühl, sondern du verhältst dich, um dich zu aktivieren.
Ja.
Du drehst es quasi auch wieder um.
Ja.
Genau. Das andere ist ja quasi, es ist so ein bisschen, der Appetit kommt beim Kochen quasi, ne? Ja. Könnte man ja auch dazu sagen. Du wartest nicht, ich habe Appetit und ich fange an zu kochen, sondern wir haben eigentlich kein Problem mit Essen, aber so, ich habe gar keinen Appetit, aber ich will Appetit bekommen und dann fange ich an zu kochen, dann habe ich Appetit und dann kann ich mit Appetit was Gesundes essen. So ist eigentlich diese Kombination.
Ja.
Und Willensstärke ist quasi, ich verlagere ganz viel Willensstärke. Also nochmal, wir können alle Tools missbrauchen. Ne? Wir können mit Willensstärke, ist auch, viele willensstarke Personen haben einen Burnout, weil sie gedanklich gegen die Biologie gewinnen quasi und das ist kein guter Deal. Das heißt, der Wille sollte auch gleichzeitig Entspannung, Gesundheit, Lebensqualität, Erfüllung und so, da sollte alles drin sein. Ne? Nicht nur Performance-Orientierung, kurzfristig gedacht. Wenn wir uns mal Willensstärke angucken, dann ist eine gute Portion Accountability und Social Pressure ziemlich unschlagbar. Viele Leute glauben, Willensstärke ist ein internes Thema, ich mit mir selbst. Aber es ist ich habe zum Beispiel seit Jahren mit meinem besten Freund, jeden Monat neu teilen wir uns unsere Ziele. So, von kleinen Zielen, ich will kein iPhone auf Toilette benutzen. Das finde ich
Quatsch.
Es ist so random, weißt du, so, dann habe ich eine E-Mail, dann habe ich da ein Dingsthema, denkst du, oh fuck, Alter, in der Zeit könnte ich lesen. Oder einfach mal chillen auf Toilette, so die paar Minuten. Oder kein iPhone vom ersten Kaffee zum Beispiel. Das sind so meine kleinen Ziele bis zu Umsatzzielen, bis zu Sportzielen, zu größeren Sachen.
Ja.
Nach 30 Tagen wird abgerechnet quasi. Und dann berichte ich ihm, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Gibt es diesen grünen Haken, Gibt es so ein Mittelding oder gibt es so dieses rote Kreuz?
Ja.
So, das heißt, ich weiß, alles das, was ich mache, was meine Ziele sind, bin ich wem Rechenschaft schuldig? Und das bedeutet Willensstärke, weil ich habe da keinen Bock, ihm hinzuschreiben, ich war zu faul.
Ja.
Obwohl ich hätte machen können. So, das Lustige ist dabei, dass er gar nichts dazu sagt. Er sagt ja nicht, ah, Jakob, du bist ja übelst der Dulli, Alter, du hast das und das nicht hinbekommen. Nee, es reicht mir über, es einfach aufzuschreiben und zu wissen, es ist ja nur so WhatsApp-Gruppe drin. So, und das Schöne ist dann auch, dann kann man sich zwei Fragen beantworten und das sind wahrscheinlich mit die wichtigsten Fragen für Ziele im Leben. Ich habe ein Ziel und ich habe es nicht erreicht. Einwand oder Vorwand? Bescheißt du dich gerade selber? Dann wäre es sozusagen ein Vorwand. Oder hast du einen berechtigten Einwand? Es ging nicht. Es war, diese Grenze war da. Du hast es nicht hinbekommen, weil da ist was Spontanes passiert. Da ist es weggefallen. Du warst krank. Da kann ja tausend Sachen passieren. So. Und wenn es jetzt sozusagen Einwand ist, easy. Dann können wir quasi das Ziel neu setzen und können jetzt sagen, okay, alles klar, ich will das jetzt hinbekommen. Ich will, weiß ich nicht, einen Podcast starten. So, der Einwand war berechtigt, aber das Ziel bleibt das Ziel. Wenn ich jetzt einen Vorwand habe, ne, und sage, oh, ja, ich hätte Sport machen können, ich hätte den Podcast auch starten können, ich hätte auch das Gespräch führen können, dann haben wir zwei Optionen. Entweder wir lassen das Ziel los, weil es scheint uns ja nicht wichtig genug zu sein, oder wir fragen uns, was ist das Bedürfnis hinter dem Ziel und probieren ein neues Ziel zu finden. Weil es könnte ja sein, dass ich das Ziel hatte, in der Woche 20 Kilometer zu laufen, aber es passt nicht vom Timing her. Ich hätte es machen können, aber ich bin nicht über diese Grenze rübergekommen. Kann ich mich fragen, was ist das Bedürfnis? Sport. Muss ich das Laufen kriegen? Nein. Hole ich mein Fahrrad raus und sage mir, ich fahre pro Woche 3 Stunden Fahrrad. Ne, wir probieren sozusagen, das Bedürfnis bleibt das gleiche, aber wir probieren quasi den Weg dahin zu verändern. So, und wenn wir die Sachen eigentlich immer wiederholen, dann kommt nur Fortschritt bei raus. Plus Rückschritte, die durch das Debriefing mit uns selber Anläufe werden.
Ja. Wie spannend, ne? Das fand ich gerade mega spannend, auch mit dem Vorwand, Einwand. Ich habe gerade gedacht, wenn man das manchen Leuten sagt und also ohne die Auflösung, dass du das Bedürfnis erkennst und dann was anderes findest, wie Fahrradfahren oder ne? Oft bleibt es ja dann beim Vorwand, dann, weil ein Einwand würde man ja verändern.
Genau, und da haben wir die Kontrollüberzeugung nämlich, ne? Da schließt sich die Brücke. Wenn ich eine hohe Kontrollüberzeugung habe, dann erkenne ich mich selber Einwand oder Vorwand. Wenn ich in der erlernten Hilflosigkeit bin, dann sage ich, ich konnte es nicht machen. Ich hatte keine Chance. Das heißt, jeder Vorwand ist quasi ein Einwand für mich.
Ja. Ja, total. Was spannend,
ne? Und das ist ja genau, das sind ja auch nur Geschichten. Ich kann ja auch sagen, jeder Einwand ist ein Vorwand. Theoretisch.
Mhm.
Theoretisch ist das ja sogar so, dass du sagst, du hättest es machen können, du warst aber nicht bereit, den Preis zu bezahlen.
Ja.
Du warst krank, du hättest trotzdem 10 Kilometer laufen können. Ja, Digga, aber ich war krank. So, weißt du? Das wäre jetzt wirklich ein berechtigter Einwand. Und das ist ein Identitätsthema auch am Ende. Sich einzugestehen, Vorwand. Scheiße.
Ja. Kennst du die Geschichte von Cliff Young? Ja, wahrscheinlich, ne? Oder? Kennst du die? Es gab früher immer so Läufe, über 3 Tage sind die ganz jungen Läufer irgendwie kilometerlang gelaufen, haben über Nachts in so Lagern übernachtet und dann hat irgendeiner gewonnen von diesen krassen Sportlern. Und Cliff Young war so ein alter, abgerockter 60-Jähriger, wo alle dachten, als er angetreten ist, oh Gott, wie will der denn als 60-Jähriger mit diesen ganzen Sportlern, der hatte noch nicht mal Sportschuhe an, sorry, das ist mein Laptop, und der gewinnt dann, weil er die ganzen 3 Tage durchläuft. Der ist so scharf, der hat Schafhirte, ist immer 3 Tage gegangen, konnte 3 Tage durchlaufen, gewinnt irgendwie 1,5 Tage vor den anderen, die immer übernachtet haben.
Mhm.
Und hat auch quasi, also das ist ja auch wieder, hat quasi so die Grenzen gesprengt. Jahre später haben dann Tausende 3 Tage so durchgelaufen. Der hat quasi ein ganz neues, eine Identität für die Ganzheit quasi so in dem Sinne gesetzt.
Mhm.
Wäre vielleicht für dich mal Cliff Young.
Ja, cool. Ja, es ist auch ein Erlaubnisthema damit quasi, ne? Und damit wieder ein Blindspot-Thema, weil andere hätten das machen können, aber die wussten gar nicht, dass man das so aufbauen kann.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das ist ja wieder ein Stresscoaching-Thema und auch ein Wissensthema. Ich habe am Anfang gesagt, dieses so, wenn du wüsstest, wie du dein Problem in der Realität löst, hättest du dein Problem nicht mehr.
Ja.
Und entweder ist es unmöglich, ne? Ist ja auch okay, wir können sozusagen nicht alles immer machen. Wenn es aber theoretisch möglich ist, dann weißt du nicht, wie es funktioniert. Oder du willst es nicht. Was anderes gibt es nicht in dieser Formel. Das heißt, wir probieren jetzt mal, Blind Spots aufzudecken, weil die Regel im Blind Spot ist ja, du weißt ja nicht, was du nicht weißt.
Ja.
Und hättest du jetzt die Läufer gefragt, wie wollt ihr dieses Rennen gewinnen? Ja, schneller laufen, krasser trainieren, besser schlafen, weiß ich nicht, noch Zuckerbeutel irgendwie reinknallen oder so. Das heißt, sie wissen ja nicht, was sie nicht wissen.
Ja.
Und das sich reinzuholen, dass wir Wissenserweiterung bekommen und dass jemand uns nimmt und sagt, pass auf, ich habe da das und das beobachtet, kann ich es mal ganz gut spiegeln, erweitert quasi unser Wissen, weil wir manchmal so ein bisschen in der Identität haben, intellektuell, nee, du steigen alles.
Ja.
Ja, aber guck dich mal um in deinem Leben.
Ja.
Du kriegst es schon ganz ehrlich gespiegelt, wo du stehst. Jetzt sehen wir mal, neben allen Schicksalsschlägen und ne, ich sage das wieder aus einer sehr privilegierten Haltung, manchmal schleppt man ja auch ein Generationsthema und einfach unfaire Sachen mit sich rum, aber da bleibt trotzdem viel Ehrlichkeit übrig von dem. Ne? Wenn du jetzt alles so gut weißt anscheinend, warum machst du es denn nicht?
Ja. Total, das ist ja ein Riesenthema auch von ganz vielen Leuten. Warum machst du es nicht? Wie sagt man, wie heißt denn nochmal dieser Spruch?
Dass man, Wissensriesen und Umsetzungszwerge.
Ja, genau. Ja, spannend. Ich finde, also in deinem Stressthema ist auf jeden Fall, finde ich, wie beim Industriezucker so ein Rattenschwanz voll tausend psychologischer Mechanismen ansetzen, Reflexionsmöglichkeiten für einen selber. Also man lernt sich auf jeden Fall besser kennen. So würde ich jetzt unser ganzes Gespräch, was in so viele Richtungen ging, mal so auf einen ganz plumpen Satz zusammenfassen. Und werde auf jeden Fall dein Buch, ich hab's hier, werde es mitverlinken. Willst du noch ein, zwei Sätze dazu sagen zu deinem Buch? Du hast auch so süß, fand ich hier, hast du mir reingeschrieben. Willst du noch was dazu sagen zu deinem Buch, falls du mal mehr über dich wissen willst? Ich sag das eh nochmal am Ende, aber kannst ja selber nochmal, wenn du Lust hast, was sagen.
Na, du hast mein altes Buch ja quasi.
Ich habe nicht dein neues, ne? Dein neues.
Genau, das neue hängt, glaube ich, noch im Verlag. Da gab es ein paar Verzögerungen, aber es ist gestern quasi.
Genau, du wolltest mir das nämlich eigentlich schicken.
Genau, da gab es so ein paar Verzögerungen und das ist eine Mischung aus Einwand und Vorwand, weil ich wusste schon, dass die ein paar zeitliche Probleme haben. Ich hätte es dir vor einer Woche schicken können, also es ist meine Verantwortung, um ein kleines Beispiel zu nehmen, aber ich dachte, das kriegen wir auch so hin und du hättest sonst doppelt bekommen, aber das wäre quasi die Empfehlung für alle, die 1-Minuten-Strategie gegen emotionalen Stress im GU-Verlag und damit auch eine Komponente, die ich 11 Jahre Stresscoach-Dasein, davon habe ich 8 Jahre wenig über emotionalen Stress gewusst und auch wenig über emotionalen Stressabbau. Weil das ist nochmal was anderes als jetzt Willensstärke und auch körperlicher Stressabbau. Das ist irgendwie greifbarer. Und das würde ich jedem am Herzen legen. Also jetzt unabhängig davon, ob es Buch kauft oder nicht. Aber emotionaler Stress, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, ist die Sache, wovon das ganze System profitiert, gerade wenn ich schon sehr intellektuell und sehr körperlich unterwegs bin. Und herzlich willkommen in meiner Vergangenheit. Das war für mich so das letzte Puzzleteil, dass wir quasi was Ganzes, was wir künstlich getrennt haben, nämlich Körper, Geist und Seele, wieder zusammenfügen, indem wir uns mit unseren Gefühlen beschäftigen, indem wir uns mit unserer Seele, unseren Emotionen beschäftigen, die ja per se ein Stressthema sind. Angst, Stress, Frust, Stress, Wut, Stress. Zu viel Freude kann auch unglaublich naiv machen und viel zu viel Risikobereitschaft provozieren. Scham, von Scham will ich gar nicht anfangen, welche Schamthemen wir in der Gesellschaft haben, dass wir auf einmal Body-Shaming haben, Mom-Shaming oder was man nicht alles noch schämen kann. Also das wäre so, dass mich ja nach dem letzten Satz befragt. Ich glaube, da ist das größte Potenzial aktuell und gar nicht so viel auf der Mindset-Ebene, sondern eher so auf der Heartset-Ebene.
Ja. Ja, aber du hast auch viel mit dem Geist, ne? Du bist, wenn man so schnell ist, dann lässt man das andere so ein bisschen aus und denkst, ach, das kriege ich geregelt mit dem Geist. Da höre ich aber auf mit der Angst und dann kommt sowas ganz, wo man denkt, wie aus einem Uraffe, der auf einmal solche Gefühle hat. Das habe ich dann bei mir, wo ich denke, hey, was soll das denn? Wieso kriege ich das intellektuell nicht gewuppt? Also sag ruhig noch, du wolltest noch was sagen.
Nee, ich meine dieses Intellektuelle, ich bin voll der Kopfmensch früher gewesen, Identität und ich musste mir quasi Identität aufbauen, erstmal auch eine Freundschaft schließen mit meinen Gefühlen, so, weil ich habe zu viel Nachteile gehabt von aufgestauten Gefühlen und es war so, auch Wasserball, ganz oft aus Angst Wasserball gespielt, und dann sagt man ja auch quasi bei Depressionen Depress, also unterdrückte Gefühle, ne, so lange Wut zum Beispiel aufstauen, bis sich die Wut gegen uns selber richtet. Und das war nicht so easy für mich, ne? Ansonsten hätte ich damit auch nicht so Jahre ein Thema gehabt. Und irgendwann hatte ich so meine Durchbrüche und dann bin ich ins Berufliche gekommen. Es ist ein lifelong journey, glaube ich, die eigenen Gefühle zu entdecken und sozusagen eher zu verändern, dass sie sich gegen uns drehen und eher als Kompass zu nutzen für Werte und Bedürfnisse. Und dann dachte ich so, Wahnsinn, das ist wirklich beim Thema Stressbewältigung ein Riesenpotenzial. Lass mal ein Buch darüber schreiben und jetzt ist es rausgekommen. Eine Minuten Strategie gegen emotionalen Stress. Wir haben es ja auch schon viel jetzt gerade besprochen, weil in all den Themen, die wir gerade besprochen haben, es ist pure Emotion, weil du hast Angst vor der Veränderung. Du hast aber auch Lust auf das Ziel. Es ist dann zwei Herzen an einer Brust. Ne? Wir haben es überall mit drin. Und wer die Gefühle von sich schon mal versteht, zumindest den Teil, den wir verstehen können, hat viel gewonnen, weil wir dann auch wieder mehr in den Einklang kommen mit uns, weil wir sind unsere Gefühle.
Ja. Ja, voll. Du hast auch irgendeine Folge und Gefühle sind Besucher oder du hast irgendeine Podcast-Folge, glaube ich. Oder?
Ja.
Den werde ich auch mit verlinken. Also, dich kann man auf jeden Fall finden. Jakob Drachenberg, du hast auch so einen coolen Namen. Drachenberg. Du hast so einen richtig guten Nachnamen. Abgezwackt. Also, ich verlinke auf jeden Fall alles und danke, dass du da warst. Und es war richtig, eine richtig spannende Folge. Wirklich. Danke dir.
Sehr gerne. Den Satz führe ich nochmal zu Ende, nämlich, Gefühle sind Besucher, keine Bewohner. Das heißt, die kommen und gehen und sind jetzt keine Dauerbewohner, weil das glauben wir manchmal im Fühlen, dass wir nie rauskommen aus der Angst oder nie rauskommen aus der Wut, aber es sind hopefully nur Besucher.
Ihr Lieben, ich hoffe, es war eine spannende Folge für euch. Ich verlinke dir auf jeden Fall zu Jakob Drachenberg sein Buch, die 1-Minuten-Strategie gegen emotionalen Stress, absolut empfehlenswert. Ich habe das Buch hier zu Hause und vor allen Dingen, ich finde die Erkenntnis, wann wir immer gestresst sind und dass es in einer Minute auch ganz schnell verfliegen kann und was wir tun können, finde ich genial. Und vor allen Dingen, was wir dann danach auch nicht mehr tun müssen, wie eben Heißhunger. Also ich bin immer überzeugt, dass dieser krasse Heißhunger, den hatte ich ganz lange, auf jeden Fall auch eine Folge von emotionalem Stress ist. Und ich wollte euch super gerne Bescheid sagen, weil ich habe jetzt ganz viele Nachrichten bekommen. Und ich wollte sogar mit euch teilen, mich haben jetzt ganz viele gefragt, die zuckerfreie Einkaufsliste kannst du dir kostenlos runterladen. Das ist wirklich eine Einkaufsliste mit allem, was du brauchst, um im Supermarkt zu überleben. Aber ich habe so viele Nachfragen bekommen nach einer Liste mit allen Zuckernamen, allen versteckten Zuckernamen. Wie findet man die raus? Wie weiß man die? Wie kann man sich die merken? Deswegen, also falls dich das interessiert, ist unten mit verlinkt. Es gibt eine kostenlose, auch für dich, Zuckernamensliste. Und dazu, also ich habe wirklich alle, ich habe so viele E-Mails von euch bekommen und dachte, okay, was sind die meisten Fragen? Und Datteln statt Zucker war auch so eine ganz oft gestellte Frage. Also wenn ich mit Datteln backe, wie mache ich das? Wie püriere ich Datteln? Wie mache ich mir meine pürierten Datteln, mein Dattelmus selber? Und vor allen Dingen, wenn ich meine Pfannkuchen sonst immer mit Zucker gemacht habe oder meinen Marmorkuchen, wie mache ich das mit Datteln? Also findest du auch in den Shownotes eine direkte Umrechnungstabelle, die kannst du dir einfach kostenlos runterladen auf dein Handy und weißt immer Bescheid. Wie rechnest du das? Und genau, hast einfach diese Liste als erste Inspiration. Ich finde es manchmal beruhigend, wenn man so Listen hat und nicht mal irgendwie im Internet was suchen muss, sondern weiß, da ist meine PDF, die öffne ich. Also, falls das für dich spannend ist, ist es alles unten mit verlinkt. Ich finde, das sind so die ersten Steps zu wissen, die Zuckernamen zu kennen, zu wissen, was man einkauft und zu wissen, wie man sich zuckerfreie Süßigkeiten mit Datteln selbst machen kann, also in welchen Grammzahlen, wie man das Ganze macht. Deswegen hoffe ich, dass es so ein kleiner erster Rundumschlag ist für ganz viele gute Stressbewältigungsalternativen. Und ja, setze ich dir auf jeden Fall in die Shownotes. Ihr Lieben, ich habe am Wochenende, das muss ich kurz sagen, ich habe eine Torte gemacht. Ich bin ausgerastet. Wirklich, wenn man denkt, es geht nicht mehr besser in der industriezuckerfreien Küche oder Bäckerei. Es geht immer besser. Ich hatte eine Torte gesehen. Wirklich, das war in so einem Schaufenster eine Käsesahnetorte. Und ich habe diese Torte mir fotografiert und wollte diese Torte unbedingt nachmachen. Und ich sage euch, Leute, die ist so unfassbar. Es ist wirklich eine Käsesahnetorte mit schönem, hellen, wirklich Biskuitboden. So einer fetten Quarkcreme. Mit 2 Bourbon-Vanilleschoten, natürlich nur pürierten Datteln, keine anderen Süßungen, keine Roben, kein Konservant. Also es ist wirklich so eine richtige Nature-Torte. Unfassbar, wirklich. Und die sah aus wie, ich weiß nicht, aber diese Schaufenster kennen mit diesen ganzen Torten. Ich finde es ja auch so schön. Ich bin auch mal so gerne in Bäckereien mit Torten. Vielleicht ist es bei dir auch so. Aber wir können uns die alle in Industriezucker frei und in gesund machen. Also ihr Lieben, ich umarme mich jetzt. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen, ganz, ganz schöne Woche und freue mich riesig, wenn wir uns sehen, wenn wir uns hören bei Instagram und ganz vielen leckeren Rezepten bei YouTube. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube nicht. Wenn du Lust hast, würde ich mich über 5 Sterne freuen. Einmal runterscrollen, da ist direkt ein Link. Da kannst du einmal auf die 5 Sterne gehen. Und wenn du Lust hast, auch super gerne noch eine Rezension. Also ihr Lieben, ich umarme euch jetzt. Ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Woche. Ich freue mich, von euch zu hören. Wenn ihr die Käse-Sahnetorte nachmachen solltet, freue ich mich von Herzen über ein Foto des Rezepts bei Instagram. Bin sehr gespannt, wie sie euch schmeckt. Ich überlege sogar, die am Wochenende nochmal zu machen. So gut finde ich die. Unfassbar. Also ihr Lieben, dann sage ich alla prossima, denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.